How soon is now? Unter dieser Fragestellung versammelten sich 2014 12 Berliner Architektur- und Designbüros, um der titelgebenden und scheinbar paradoxen Frage nachzugehen, wann denn nun endlich jetzt ist. Zu den Initiatoren gehörten auch Sie, Frau Leibinger, und Ihr Partner Frank Barkow. Und die geradezu ungeduldige Frage, wann ist denn nun endlich jetzt, könnte auch als Leitmotiv über unserem Gespräch stehen. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Ausstellung und zu dieser Veranstaltungsreihe How soon is now?
Das ist eher so zufällig entstanden. Und zwar haben sich mehrere Architekten, eigentlich waren das drei Hauptinitiatoren, und das war tatsächlich mein Mann Frank Barkow und Sam Chermayev und Arno Brandlhuber, das ist auch ein Architekt, der hier ziemlich Furore macht. Die haben sich zusammengetan und haben eigentlich gedacht, wir müssen breiter denken in dieser Stadt, beziehungsweise wir müssen doch eigentlich mal, es gibt so viel Potenzial in dieser Stadt von Architekten, die gut entwerfen, gut denken, die zeitgenössisch entwerfen und denken. Und es gibt aber nicht nur Architekten, sondern es gibt eben auch Ingenieure, wie der Christoph Gengnagel war zum Beispiel dabei oder der Designer Konstantin Kritschik war dabei. Und es gibt eben auch junges Potenzial. Die können wir doch eigentlich mal zusammennehmen, zusammenbündeln und überlegen oder drüber nachdenken, How soon is now? Und dieser Titel des How soon is now knüpft an eine Ausstellung aus den 60er Jahren. Da hatten die Smithsons und in London, das sind ganz tolle Architekten, die wir alle sehr bewundern, mit anderen Künstlern eigentlich sich genau diese Frage gestellt. Das heißt, wir haben diesen Titel im Grunde genommen übernommen und haben es fortgeführt und haben gesagt, wir brechen damit eigentlich vielleicht was auf in Berlin, was bisher noch nicht da ist.
Sie haben Antworten gegeben auf die Frage nach der Zukunft des Bauens, der Stadtplanung, der Zukunft der Arbeit, des Wohnens. Und wenn man Ihre Arbeiten aus den letzten 20 Jahren Revue passieren lässt, dann denke ich, haben Sie ja Ihre Antworten gefunden. Welche wären das?
Ich glaube, wir haben viele Antworten gefunden. Ja, auch viele verschiedene, aber noch nicht genug. Es kommen bestimmt noch mehr. Wir arbeiten, Barkow Leibinger, das gibt mich und es gibt meinen Partner und auch meinen Ehemann Frank Barkow. Es gibt uns jetzt immerhin schon seit 1993, also über 20 Jahre. Wir haben eigentlich eine klassische Entwicklung durchgemacht. Wir haben uns in den USA kennengelernt und haben uns dann sehr schnell selbstständig gemacht, 1993 in Berlin. Da dachten wir, hier stehen uns Tür und Tore offen. Die Mauer war gefallen. Und dann haben wir aber auch wirklich sehr klein angefangen und haben dann aber schnell am Anfang, glaube ich, zum Beispiel Antworten gefunden für Kindertagesstätten, für eine Kindertagesstätte in einem Jugendfreizeitheim. Das haben wir in der Peripherie gebaut. Dann haben wir sicherlich viele Antworten im Industriebau gefunden. Das ist ein Thema, mit dem haben wir uns intensivst auseinandergesetzt über viele Jahre. An den Industriebau wiederum sind geknüpft Masterpläne, das heißt, der Städtebau kommt wieder rein, der spielt auch eine Rolle bei uns in der Architektur. Und in den letzten Jahren haben wir, glaube ich, auch einige ganz gute Antworten für Berlin gefunden, weil wir jetzt eben hier zu tun haben. Also es kommt natürlich immer darauf an, wo man arbeitet und was man für Aufgaben hat oder was werden einem für Aufgaben gestellt und dementsprechend versucht man eben die richtige Antwort zu finden.
Aber es gibt so eine Programmatik oder sagen wir mal so ein Konzept, mit dem Sie arbeiten. Das eine ist, Sie, glaube ich, sind immer bemüht, die Interessen aller am Bau Beteiligten unter einen Hut zu bringen, also Bauherr bzw. Baudame, Nutzer, Kunden, Gäste, also ein Haus für alle zu bauen, egal welche funktionellen Anforderungen gestellt werden, ob es eine Schule oder ein Wohnhaus oder ein Industriegebäude ist. Und Sie versuchen, unterschiedliche Fragestellungen gleichzeitig zu lösen, nämlich funktionale, ökonomische, ökologische und auch ästhetische. Also ein sehr komplexes Programm, das sich aber, und das ist das Erstaunliche für mich, nie in einer eindeutigen Handschrift artikuliert, wie mancher andere Architekt, über die wir noch sprechen werden, haben. Es gibt keine Barkow-Leibinger-Handschrift, oder?
Ich glaube schon, eine Handschrift gibt es, glaube ich, schon. Ich glaube schon, dass man einen Barkow-Leibinger erkennt. Aber es gibt, das habe ich schon oft gesagt, es gibt keinen Stil. Wir haben keinen Stil. Wir haben eine gewisse Haltung. Wir haben auch keine Philosophie in dem Sinn. Wir haben eigentlich, die Philosophie ist eigentlich, dass wir keine Philosophie haben. Wir haben kein Dogma. Das heißt, wir versuchen eigentlich wirklich jedes Mal auf die gestellten Anforderungen oder auf die gestellten Aufgaben neu zu antworten. Immer wieder neu entsprechend zu antworten. In der Schweiz baut man anders als in Amerika. In Korea bauen sie anders als in Berlin am Hauptbahnhof. Das betrifft schon allein die Materialien. Ein Bürogebäude sieht anders aus als eine Kantine und wiederum eine Kindertagesstätte. Und ich glaube, es wäre fatal, wenn man da immer mit dem gleichen Dogma oder gleich drauf reagieren würde.
Das tun aber Kolleginnen und Kollegen von Ihnen.
Das ist aber nicht unser Interesse. Ich glaube, das kommt aber auch von diesem wirklich, und da sind mein Mann und ich uns eben sehr einig und deswegen funktioniert dieses Büro, glaube ich, auch sehr gut, in, auch im Dialog. Wir haben ein unglaubliches Interesse am Experimentellen, am Experiment. Wir haben gerade letztes Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt Spielraum. Und das ist tatsächlich das, was uns interessiert, der Spielraum, die Freiheiten, die wir noch in der Architektur, in den an uns gestellten Aufgaben haben. Und wenn wir Glück haben und mit guten Bauherren zu tun haben, dann können wir den Spielraum auch ausleben. Also natürlich, aber ohne, das ist jetzt nicht la pour la, sondern es geht mehr darum, wirklich zu testen, wie weit kann ich gehen, wo kann ich was neu denken, wo kann ich auch natürlich für den Nutzer ihm was Neues bieten und ihn einen Raum neu denken. Und darum geht es letztendlich. Also das Experiment spielt schon eine große Rolle.
How soon is now ist die Frage nach der Zukunft. Und irgendwann stand diese Zukunft sozusagen vor Ihnen und fragte, was willst du mal machen? Sie haben sich dann entschieden, Architektin zu werden, in vielerlei Hinsicht überraschend. Wie kam es dazu, dass sich eine Frau entscheidet, Architektin zu werden?
Ich glaube, das war zu meiner Zeit. Ich habe 1983 Abi gemacht. Also da haben schon mehrere Frauen Architektur studiert. Das war, glaube ich, als Frau war das, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Eigentlich ist es, wenn man meinen Kontext anguckt oder das meine Familie anschaut, woher ich komme, und das spielt ja eine große Rolle. Die Prägung spielt eine wahnsinnig große Rolle. Ist es auch nicht so außergewöhnlich. Ich komme aus einem Familienunternehmen in Stuttgart und das ist eine Firma, die machen blechbearbeitende Maschinen. Da herrscht eine große Ästhetik schon allein in diesen Maschinen. Also das meine Eltern, ich bin in einem wunderbaren Kontext aufgewachsen, in einem Reihenhaus von Erdle außerhalb von Stuttgart. Dann sind wir in ein größeres Haus gezogen. Wir waren umgeben von schönen Knollmöbeln. Vor allem meine Mutter hat eine große Rolle gespielt, uns da so ein ästhetisches Empfinden nahezubringen. Ich glaube, das hat sehr viel hinterlassen, sehr viele Spuren hinterlassen. Und dann, Architektur war meinen Eltern in keinster Weise fremd.
Und es hätte ja nahegelegen, Sie haben den Namen ja noch nicht genannt. Sie sind Tochter von Berthold Leibinger, einer der erfahrensten Wirtschaftsmänner in dieser Republik, der deutschen Nachkriegszeit. Sie sind Tochter des Unternehmens Trumpf. Da hätte es nahegelegen, dass Sie zunächst in diesem Unternehmen Karriere machen.
Stimmt, aber meine Geschwister haben das ja auch so gemacht. Ich bin die Mittlere, ich habe das nicht so gemacht, aber nicht, weil ich jetzt die Mittlere bin und ausscheren wollte, sondern ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das stand für mich nicht zur Debatte. Das kam mir gar nicht in den Sinn. Also natürlich war diese Firma da, wir haben diese Firma mitgelebt und die Firma war auch Zentrum eigentlich in der Familie oder auch bei vielen Gesprächen abends. Die Firma war immer der Mittelpunkt und das kam mir nicht in den Sinn. Und dann habe ich, mit 16 hat man dann mal so überlegt, mitten in der Pubertät, was macht man? Dann habe ich mal die Schauspielerei erwähnt, das war aber dann nicht so, fanden meine Eltern jetzt nicht so toll. Und dann hatte ich eine Französischlehrerin und deren Mann ist Architekt und die haben mich immer mit nach Paris geschleppt. Und dann war ich so begeistert von dieser Stadt und die haben mir wirklich auch die Augen geöffnet. Ich sage das auch immer wieder. Und dann kam ich nach Hause und habe gesagt, ich mache Architektur. Und das fanden meine Eltern aber auch ganz wunderbar. Da habe ich nicht sofort auf offene Ohren gestoßen und die fanden das ganz gut. Und das macht ja auch Sinn. Also wenn Sie es jetzt im Kontext der Familie anschauen, macht es großen Sinn. Denn ein Architekt, der entwirft ja nicht nur, sondern ein Architekt ist ja auch Unternehmer. Und das sind zum Beispiel Dinge, die habe ich ja durchaus auch von zu Hause mitbekommen. Und die habe ich wirklich, glaube ich, in den Genen, das Unternehmerische. Und das sind Dinge, die kann ich schon sehr auch auf mein eigenes Büro übertragen. Und das hilft mir auch sehr.
Sie sind aufgewachsen in Stuttgart, haben aber nicht in Stuttgart Architektur studiert, obwohl das ja damals eine der anerkannten Hochburgen in der Architekturausbildung war.
Ja, Stuttgart war sehr anerkannt, Karlsruhe, Aachen. Berlin war nicht wirklich anerkannt. Ich wollte weg aus Stuttgart. Das war mir ganz wichtig. Ich wollte
weg aus Stuttgart oder Kontext, weg von zu Hause?
Beides. Ich wollte einfach auch weg aus diesem Kontext Leibinger. Stuttgart ist nicht, weil ich dich jetzt blöd fand, sondern ich wollte eigentlich einfach mal beweisen, dass ich auch was ohne diesen Namen im Hintergrund kann. Und dann hat es mich nach Kaiserslautern verschlagen und da war ich Gott sei Dank nur ein Semester. Durch Zufall kam ich dann nach Berlin und da bin ich dann auch hängen geblieben und da war ich eigentlich auch sehr froh drum. In Berlin Architektur zu studieren ist heute noch total interessant und zwar aber auch in den 80er Jahren wirklich fantastisch, weil wir haben ja, da liegt ja alles vor der Tür. Ne? Und Berlin war natürlich auch in den 80er Jahren eine fantastische Stadt.
Aber Sie sind da nicht geblieben.
Ja, ich bin geblieben bis 1989. Dann bin ich nach Amerika, habe da weiter studiert.
Warum?
Weil ich das Gefühl hatte, dass ich nicht genug kann oder dass ich nicht so viel kann. Ich habe relativ schnell studiert an der TU Berlin. Ich habe dann bei dem Architekt Josef Kleihus, der damals noch lebte, ein Semester gearbeitet. Und der hat in der Cooper Union unterrichtet und der hat, also das fand ich hochinteressant, dass der, also dass man offensichtlich über den Tellerrand auch da hinaus gucken soll, nicht nur über Stuttgart den Tellerrand, sondern eben auch über den Berliner. Und meine Geschwister hatten auch in den USA, die sind entweder in den USA zur Schule gegangen oder meine Schwester hat in den USA studiert und dadurch war, USA liegt auch in der Familie sehr nah. Meine Eltern haben auch in Amerika gelebt und die haben immer gesagt, du musst mal nur woanders studieren. Und das habe ich dann dankend angenommen und habe mich dann eben in Amerika beworben an 2 Universitäten und bin dann da angenommen worden und bin dann da auch Gott sei Dank hingegangen. Und war aber da nur 3 Semester in Cambridge, also in Harvard, und habe da einen Master gemacht. Ja, und the rest is history, sage ich immer. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, Frank Barco, und dann sind wir dann noch ein bisschen in den USA geblieben und sind dann über Rom, ein Jahr habe ich noch in Rom gearbeitet, der hat für Cornell eine Gastprofessur gehabt und hat dann in Cornell unterrichtet und dann sind wir über Rom nach, also sozusagen wieder zurückgeschlichen nach Europa in meinem Fall. Ich wollte nicht zurück nach Europa. Ich wäre wahnsinnig gerne in Amerika geblieben. Ich liebe Amerika und es war damals auch das war in den 90er Jahren auch fantastisch, an dieser Universität zu studieren. Und dann kommt man mit diesem Abschluss da an und da denkt man einfach, die Welt liegt einem zu Füßen und man kann wirklich alles tun. Und ich liebe dieses Land, diese Offenheit und auch diese Freundlichkeit und die der Amerikaner. Also ich fand einfach, ich hatte damals das Gefühl, heute sehe ich das ein bisschen anders, aber ich bin einfach auch viel älter. Fühlt sich da freier in dem Land als in diesem eher engen Europa. Heute bin ich aber viel mehr Europa-affin. Das klingt aber, glaube ich, was mit dem Alter. Das hängt, glaube ich, mit dem Alter zusammen. Naja, auf jeden Fall, dann kamen wir eben über Rom zurück, kamen wir nach Europa und dann war die Mauer gefallen. Ich war bis 89 hier im September und dann haben ja die ersten Bewegungen, fing ja schon an, sich das zu verändern, aber wir haben wirklich, da hat keiner, also ich habe nicht dran geglaubt, dass diese Mauer jemals fallen würde. Und habe das dann in Amerika im November im Fernsehen angeguckt, wo eine rüberkam zu mir an den Schreibtisch und meinte, sag mal, you're from Berlin, aren't you? Und habe ich gesagt, yeah, sort of. Und I said, the wall just came down. Und damit war natürlich alles ganz anders. Und das war natürlich schon toll, dann da wieder so wieder zurückzugehen nach Berlin. Und da hat auch mein Mann großes Interesse daran gehabt. Und dann haben wir uns eben sehr schnell hier selbstständig gemacht. Ich hatte noch meine Studentenwohnung in der Goldstraße gegenüber vom Café M. Und da sind wir dann zunächst mal eingezogen und haben das Büro wirklich in einer Einzimmerwohnung aufgeschlagen, Schreibtisch neben Bett, wirklich. Und so fing es an. Und dann hat sich das aber relativ schnell ganz gut entwickelt.
Sie sind zurückgekommen in ein Berlin, das umgebaut wurde. 2 ganz verschiedene Stadthälften mussten zusammenkommen. Die Federführung lag natürlich eher beim Westen als beim Osten. Und eine der Maximen dieses neuen Berlin war kritische Rekonstruktion. Mhm. Ein Lehrsatz Ihres alten Meisters Kleihus. Wie weit hat er Sie prägen können?
Ich glaube, ich war nicht lang genug da, als dass er mich hätte prägen können als Direkten. Also er war nicht so mein Meister. Ich war da viel zu kurz dafür da. Aber ich habe natürlich viel, wir haben uns das alles angeguckt und wir haben das auch im Studium intensivst untersucht. Also die 80er Jahre waren ja während meines Studiums, da war die IBA voll im Gange. Und das
müssen wir kurz erklären, internationale Bauausstellung.
Entschuldigung, die internationale Bauausstellung von
Teilweise
Berlin.
Teilweise genau. Neubau.
Es gab mehrere, es gab die in den 60er Jahren, es gab dann eine zweite und die war eben unter diesem Titel kritische Rekonstruktion. Und da ging es vor allem um die südliche Friedrichstadt, also um Kreuzberg, alles um den Checkpoint Charlie rum.
Wobei man wissen muss, das war damals ziemlich runtergekommen, zum Teil noch mit Toiletten außen. Da mussten neue Grundrisse in den Wohnungen gefunden werden, mehr Hygiene und natürlich das, was wir später dann auch als Gentrifizierung gekennzeichnet haben, hat dann eingesetzt.
Ja, genau. Und da war halt die Idee, dass man jetzt nicht eine Tabula Rasa betreibt, ne, und alles wirklich platt macht, sondern dass man sich eigentlich schon an den alten Werten orientiert, aber trotzdem eine neue Architektur schafft. Das hat er ja durchaus auch hinbekommen. Da haben ja auch wirklich, ich glaube, wichtig, das wirklich Wichtige war, dass eben internationale Architekten dort gebaut haben. Ne? Architekten von außen auf Berlin drauf geguckt haben und dann ihre eigenen Denkmodelle entwickelt haben. Wenn Sie anschauen, es gibt einen Turm von dem John Hayduk. Das ist eine Wohnung, die ist fantastisch. Also die Idee dieser Wohnung im Kern ist die Wohnzelle und links und rechts sind wie so Fahrstühle auf dem Tram, so Schächte. Und in diesen Schächten befinden sich eben die Küchen bzw. die Bäder. Das war ein Denkkonzept, das glaube ich, das hätte sich ein Berliner nicht überlegt. Oder Rob Krier, diese ganzen Holländer, haben einfach wirklich andere Denkmodelle, Wohnmodelle in diese Stadt implantiert. Und das war die Stärke dieser IBA, sowas zuzulassen. Und die sind ja auch heute noch total beliebt. Diese Dinger stehen da heute, diese Häuser stehen heute noch super solide da und sind wichtige Zeitzeugen, sind wichtige, ja, wichtige Beiträge zur Architektur.
Ich bleibe nochmal bei der Frage, eine Frau in der Baubranche, das ist heute weniger ungewöhnlich, aber immer noch nicht die Regel. Und das war damals noch mehr ungewöhnlich. Die großen Namen in der Architektur sind Männernamen. Es gibt nur einige wenige, die einen guten Ruf haben und Frauen sind. Ich will an die 2016 verstorbene Zaha Hadid erinnern, an Luisa Hatten, die hier in Berlin auch lebt und arbeitet. Ihr Name gehört dazu. Wie ist das als Frau in der Baubranche? Schwierig? Es herrscht ja auch ein relativ ruppiger Ton, nicht nur unter Architekten, sondern auch auf der Baustelle.
Es kommt drauf an, wo sie sich befinden. Auf der Baustelle herrscht schon, glaube ich, ein ruppiger Ton. Ich muss sagen, ich habe das nie wirklich richtig als Nachteil empfunden. Also natürlich muss man sich durchsetzen. Aber in welchem Beruf müssen sie sich nicht durchsetzen, wenn sie gut sind, sein wollen? Also ich persönlich, ich habe ja einen Partner, der ist ein Mann. Und ich persönlich habe ehrlich gesagt sogar oft aufgrund dieser Frauenquote Vorteile. Also ich werde öfters in Preisgerichte gebeten, jetzt als mein Mann, weil sie natürlich noch eine Frau brauchen, wird man dann dazu sagen, aber das kann man sich abschminken. Also das darf man gar nicht beachten. Ich glaube, also man muss halt an sich selbst glauben. Und natürlich ist es, ich glaube, das Problem ist, die Architektur ist einfach sehr hart. Die Architektur ist ein sehr harter Beruf an sich, ob für Frauen oder ob für Männer. Und sicherlich müssen die Frauen wahrscheinlich auch oft noch ein Stück besser sein als die Männer, um genauso anerkannt zu werden wie die, ja, also um genauso eine Anerkennung zu finden. Aber ehrlich gesagt ist es, glaube ich, auch in anderen Berufen oftmals so. Also das ist, denn letztendlich kommt es ja darauf an, wie sind sie, wie gut können sie sich nicht verkaufen heißt das Wort, aber wie gut können sie das vermitteln, was ihnen ein Anliegen ist und wie gut bringen sie das rüber oder wie gut können sie auch entwerfen oder das sind, letztendlich geht es immer um die Sache. Aber ich glaube, es ist nach wie vor ein von Männern dominierter Beruf, da haben Sie recht, aber da hat sich unheimlich viel bewegt in den letzten Jahren, sehr, sehr viel.
Sie haben eben gesagt, Architektur ist schon ein hartes Geschäft und ich glaube, in diesem harten Geschäft ist die Industriearchitektur nochmal eine Stufe härter als andere Bauaufgaben. Gerade in dem Bereich konnten Sie und Ihr Partner reüssieren. Wir müssen ganz kurz vielleicht mal so die historische Folie aufspannen. Im Grunde hat die Industriearchitektur im 20. Jahrhundert so ihren Start gehabt mit Peter Behrens AEG-Bauten oder wenn Walter Gropius, der Fagus-Werk und oder für die Firma Steiff gearbeitet hat. Aber es gibt ja auch eine Menge Unternehmen, die für Qualität stehen. Ich denke mal an die Firma Würth, die wirklich sehr, sehr gute Sachen von Künzelsau ausbaut. Es gibt auch andere, die Firma Vitra in Weil am Rhein, also um nur diese beiden zu nennen. Aber wie ist der Stand der Dinge? Viele haben den Eindruck, Industriearchitektur findet in Industriegebieten statt und das sind lieblos hingestapelte Wegwerfarchitekturen. Hat sich da in den letzten Jahrzehnten viel getan?
Ich glaube, da hat sich schon was getan. Es ist aber zum größten Teil leider immer noch so, dass es wirklich oft in der Peripherie steht und die Bauherren wenig für Architektur ausgeben, beziehungsweise wollen, beziehungsweise oftmals gar keinen Architekten fragen. Oder sie haben halt so einen Hausarchitekten und der hat es schon immer gemacht und wir machen es jetzt mal so weiter. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich was getan hat, also dass sich was entwickelt hat. Es gibt viel, viel mehr Wettbewerbe auch im Industriebau, als es vor 10 oder 12 oder 15 Jahren war. Und es kommt sicherlich durch solche Bauherren wie den Herrn Würth oder wie auch Bertolt Leibinger oder andere. Natürlich, diese Menschen müssen natürlich gute Mitarbeiter finden und die können sie heutzutage nicht mehr in die letzten Kisten stecken. Also natürlich haben sie irgendwelche Arbeitsstättenrichtlinien, nach denen müssen sie sich richten. Es muss so und so viel Luft und Licht und weiß ich, alles Mögliche da rein. Aber es hat sich schon durchgesetzt, dass der Raum, in dem die Menschen einfach die besten Stunden ihres Tages verbringen, vielleicht auch wirklich nicht nur wichtig ist, sondern dass es vielleicht auch eine Auswirkung hat auf die Qualität, wie sie arbeiten. Und natürlich hat es eine Auswirkung auf deren Lebensqualität. Insofern glaube ich schon, dass sich da was getan hat. Aber Sie haben Behrens erwähnt oder Sie haben Gropius erwähnt und Sie haben Vitra erwähnt mit Rolf Fehlbaum. Dahinter stehen natürlich immer außergewöhnliche Bauherren. Und das muss man, also wenn man die nicht findet oder wenn es die nicht gibt, das macht sich immer an einzelnen Persönlichkeiten fest, immer. Gute Architektur macht sich, glaube ich, sowieso, heutzutage so vor allen Dingen, macht sich wirklich an einzelnen Persönlichkeiten fest. Die
ist Bertolt Leibinger ein ungewöhnlich guter
Das ist ein guter Bauherr. Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sein Einfamilienhaus bauen wollen, aber, aber er war ein guter Bauherr für uns, ja. Also das ist sehr gut, sehr fordernd. Ich muss auch sagen, dass mein Mann sich immer hervorragend mit meinem Vater verstanden hat. Ich muss sagen, das ist einfach jetzt hart, weil mein Vater nicht mehr länger im operativen Geschäft tätig ist und meine Schwester ja jetzt diesen Vorsitz übernommen hat, aber sie ist auch eine gute Bauherrin. Aber er ist wirklich außergewöhnlich gut, weil der ist ja auch ein fantastischer Maschinenbauer. Der kann einfach toll denken, innovativ denken, der kann sich in Dinge hineinversetzen, dem müssen sie nicht einen Grundriss erklären, der versteht den gleich einfach, ne? Und der hat auch eine Vision und diese Vision, die er glaube ich. Der kann einfach nach vorne denken, auch in der Architektur. Und wenn Sie so an, aber das ist, ich möchte es nicht nur an meinem Vater festmachen. Das ist so ein bisschen auch bei Menschen wie Eckhard Strelitzky, der jetzt in Neukölln dieses Hochhaus hinstellt. Diesen Wettbewerb haben wir gewonnen für Estrel. Das sind einfach einzelne außergewöhnliche Persönlichkeiten, die eine Vision haben und die ein Interesse für Architektur haben und die sich deswegen auf gewisse Dinge einlassen und die natürlich auch ein Vertrauen haben zu einem Architekten und die auch ganz bewusst gezielt sagen, ein Architekt, der muss schon vielleicht für irgendwas studiert haben und vielleicht weiß der gewisse Dinge besser und deswegen lasse ich mich mit dem ein und wir entwickeln etwas gemeinsam. Ich bin aber auch der Meinung, dass der Architekt den Bauherrn braucht, um was Gutes zu entwickeln. Also ich bin ganz klar der Überzeugung, dass ich einen, dieses fürchterlich abgegriffene Wort, aber dass man einen Sparing-Partner, man braucht ein Gegenüber, man braucht den Dialog. In der Architektur wollen Sie und können Sie nicht einsam sein, Sie brauchen ein Gegenüber. Deswegen funktioniert das ja auch in den Architekturbüros, wenn Sie einen Partner haben oder auch jetzt wie wir viele gute Mitarbeiter. Das funktioniert ja nur im Dialog und durch dieses Hin und Her und entwickelt sich eine Idee und dadurch wird es besser und dadurch wird natürlich auch ein Haus besser und gut.
Was heißt das konkret jetzt für Industriearchitektur? Wir haben ja eingangs so ein paar von den Kriterien erwähnt. Bauen für den Nutzer, bauen für den, also für den Angestellten des Unternehmens, bauen für den Kunden, der da hinkommt, bauen in einem bestimmten sozialen, ökonomischen, ökologischen, historischen Kontext. Wie sieht das an einem konkreten Beispiel aus?
Also Industriearchitektur ist es eben so, dass sie natürlich, wenn Sie die Funktion missachten, haben Sie verloren. Also dann brauchen Sie gar nicht anfangen. Sie müssen natürlich, um die Funktion zu kennen, müssen Sie sich in diesen Betrieben, müssen Sie sich in den Unternehmen aufhalten und müssen verstehen, wie die Maschinen funktionieren.
Also sonst, die Betriebsabläufe.
Also, ja, ganz genau. Also Sie arbeiten, und deswegen, das geht deswegen auch gar nicht ohne Bauherr. Aber Sie müssen auch die Bereitschaft haben, sich darauf einzulassen. Und das war natürlich für uns ein großer Vorteil, dass ich das kenne ich wirklich tatsächlich von Kindesbeinen auf. Ich weiß halt, was eine Stanzmaschine und eine Nibbelmaschine, was der Unterschied ist. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau erklären, wie so ein Laser funktioniert, aber ich weiß immerhin, dass es einen gibt. Und ich weiß ungefähr, wie groß die Maschinen sind und wie die Abläufe sind. Und ich weiß eben auch, wie schnell sich Dinge verändern können. Das heißt ja auch, der Begriff der Flexibilität spielt eine riesengroße Rolle. Also sich da ein Denkmal zu setzen als Architektur, das ist forget it. Das geht nicht. Also man muss sich wirklich auf die Funktion einlassen, man muss sich auf die Flexibilität einlassen. Und wenn man diese Dinge begriffen hat, dann kann man eben auch entsprechende Hüllen und Räume dafür entwickeln und erarbeiten. Und in den Hallen ist das relativ klar. Also es sind einfach wirklich oftmals Kisten. Aber dann gibt es ja immer noch die Fassade, es gibt den Umgang mit dem Dach. Also, und das Dach bedeutet wieder Tageslicht entsprechend hineinzubringen, was wieder wirklich gut ist für die Mitarbeiter. Es gibt aber auch diese Räume, diese Begegnungsräume, wie die Bereiche zwischen den Hallen, die können ja auch entsprechend gestaltet werden. Also da muss sich einfach jemand mal bemühen, ein bisschen was Besseres zu machen und dann kann man den eben auch, dann wird es gute Architektur. Und was eben auch noch wichtig ist bei dieser Architektur, Industriearchitektur, und deswegen haben sich ja auch wirklich viele Berühmtheiten damit einen Namen gemacht, ist, dass die oftmals wirklich Raum für Experimente geboten haben. Wenn Sie mal an Erich Mendelssohn denken, diesen fantastischen Architekten, der dann Deutschland verlassen musste, der hat eine Hutfabrik in Luckenwalde entworfen, die steht heute noch. Das ist wunderbar. Das ist ein wunderbarer Raum. Das ist konstruktiv hochinteressant, das ist räumlich hochinteressant.
Das ist ja auch ikonografische Architektur. Sie versucht ja, die Hutform aufzunehmen Gebäudeform.
Ja. Ja, aber das war halt damals möglich. Vielleicht würde man heute sowas nicht mehr machen. Bestimmt würde man heute sowas nicht mehr machen. Aber da war Raum für Experiment da. Oder auch bei den Fagus-Werken von Gropius. Da gibt es diese berühmte stützenfreie Ecke. Jeder Architekturstudent weiß um diese Ecke. Und das ist ein Industriegebäude. Da wurden Schulleisten hergestellt. Und das ist eigentlich das Spannende an der Architektur oder an der Industriearchitektur. Und deswegen die Industriearchitektur wird einfach oftmals unterschätzt. Das ist das Problem.
Ich nehme mal wieder die Frage auf, how soon is now? Wie wird es mit der Industriearchitektur weitergehen vor dem Hintergrund, dass diese Welt roboterisiert wird? Brauchen wir da noch die großen?
4.0, ja, das ist ein großes Thema. Das Wissen, wir sind da noch in den Kinderschuhen. Die Architekten wissen, glaube ich, noch nicht richtig, was da auf sie zukommt. Die Industrie sagt ja auch noch nicht richtig, was so richtig passiert. Aber ich denke, wir müssen noch flexibler denken. Also die Räume müssen sich eigentlich wahrscheinlich, nehme ich mal an, relativ schnell verändern. Wobei sich die Grundprinzipien oder die Grunddinge, die der Mensch braucht, nämlich morgens an den Arbeitsplatz zu gehen, Mittag zu essen und dann abends wieder nach Hause zu gehen, das wird sich nicht verändern. Also wir brauchen nach wie vor den Mensch. Und sobald wir den Mensch in den Hallen und in den Bürogebäuden brauchen, wird sich an der Architektur auch nichts grundsätzlich verändern. Ich denke, die Abläufe werden sich verändern.
Wir haben jetzt über Industriearchitektur gesprochen, aber Sie können ja auch eine ganze Menge anderes. Sie können übrigens nicht nur groß, Sie können auch kleinteilig quasi mit der Pinzette, aber Sie können auch richtig riesig. Am Wettbewerb für ein Hochhaus am Berliner Alexanderplatz haben Sie sich ebenso beteiligt wie an dem für das höchste Hotel der Stadt. Sie haben es schon angesprochen, Estrel. Im ersten Wettbewerb sind Sie unterlegen. Die Jury hat sich, mich hat das nicht gewundert, für einen Entwurf entschieden, der unübersehbar aus dem Büro des Architekturknüllers und Zerknüllers Frank Gehry stammt. Das hat Sie ziemlich enttäuscht, oder?
Ja, sehr. Ja, hat uns enttäuscht. Die Wettbewerbe sind einfach ein hartes Geschäft. Wir waren stolz drauf, dass wir überhaupt eingeladen wurden für dieses Hochhaus. Das kam sicherlich, weil wir vorher auch den Tour Total am Hauptbahnhof fertiggestellt hatten. Insofern, und 2 Jahre vorher gab es den nicht, dann hätte es natürlich auch nie einen Alexanderplatz gegeben. So ist das eben, man hangelt sich da von einer Geschichte zu anderen. Und ja, es hat uns deswegen so enttäuscht, weil ich finde den ersten Preis einfach nicht gut. Das würde ich, sage ich auch hier in aller Offenheit.
Also aber wollte Berlin nicht das Gleiche wie Bilbao und wie Herford? Sie wollen alle ihren Gehry haben. Und da
ich glaube, vielleicht wollte das eher der Bauherr, ehrlich gesagt, als Heinz, als die Stadt. Ich weiß es nicht. Ich habe bis heute noch nicht richtig begriffen, warum es so weit gekommen ist. Denn der zweite Preis von dem Jan Kleis-Hus als auch unserer, die waren,
der Sohn von ihrem
Lehrer. Ja, die waren wirklich um Klassen besser. Ich würde mal sagen, der zweite und der dritte war ganz anderes als unser, aber vor dem habe ich auch großen Respekt. Den könnte ich mir an dieser Stelle auch vorstellen. Unseren auch. Und der Gehry war einfach so, und ich glaube, der hat sich 5 Minuten mit diesem Entwurf auseinandergesetzt, wenn er es überhaupt getan hat. Aber das ist eben das Problem dieser Architektur. Ne?
Sprechen wir über Positives.
Ja.
Das zweite,
diese Architektur von Ken Gehry,
der große Entwurf für das größte Hotel der Stadt in diesem zweiten Wettbewerb, haben Sie sich dann gegen die Großen der Zunft durchsetzen können, gegen Kleihus und gegen Schneider und Schumacher aus Frankfurt, gegen Ingenhofen aus Düsseldorf. Kennen Sie das Gefühl der Genugtuung, des Stolzes?
Der Genugtuung hoffe ich weniger. Das würde ich auch versuchen zu vermeiden. Das Stolz ist durchaus, ja. Und es war ganz toll, als wir S3 gewonnen haben, muss ich sagen, da erinnere ich mich auch noch sehr genau. Wir saßen bei einem Abendessen bei Freunden und haben den Anruf bekommen. Und das war schon ein brillantes Gefühl. Und da war halt, und es kam auch gerade passend, da war der Alexanderplatz, den hatten wir verloren. Und es war auch eine große Enttäuschung. Und dann kam das, und dann ist es zwar noch nicht wettgemacht, aber dann hat man wieder Mut, weiterzumachen. Und dass man, wir müssen diese Wettbewerbe machen. Die sind einfach wichtig. Die sind, wenn sie eine gewisse Bekanntheit erreicht haben, auch wenn sie die noch nicht erreicht haben, dann müssen sie sie erst recht machen, um natürlich weiterzukommen, ne? und vielleicht auch mal einen Preis zu machen, beziehungsweise um natürlich auch bauen zu können. Aber auch heute ist es einfach absolut wichtig, dass wir bei diesen Wettbewerben mitmachen, um auch natürlich im Gespräch zu bleiben. Aber Genugtuung glaube ich wirklich nicht, denn es waren auch viele Kollegen dabei, mit denen wir natürlich auch befreundet sind. Das ist auch so eine Geschichte, ne? Aber stolz, klar. Und natürlich will man gewinnen. Das ist Quatsch zu behaupten. Man hätte lieber gehabt, dass Schneider Schumacher gewinnt. Ist nicht so.
Auch ein gutes Büro, das ja den Städel gerade spektakulär erweitert hat. Aber bleiben wir bei dem Estrel-Gebäude. Als Sie erfahren haben, dass Sie den Wettbewerb gewonnen haben, da wäre ich natürlich gern dabei gewesen, um zu sehen, wie freut sich Regine Leibinger?
Sie lacht. Glaube ich. Ich weiß nicht. Mein Mann war auch dabei. Wir haben, glaube ich, angestoßen. Wir waren bei Freunden, bei guten Freunden. Bei Wilfried Wang waren wir zum Abendessen. Und dann war ehrlich, und das war toll. Da war Wilfried Wang war da, und ich glaube, Barbara Heuden war auch da. Und unser Freund Jürgen Meyer H.
Auch
Architekten. Alles Architekten und auch sehr anerkannte Architekten. Ne? Und auch Wilfried und Wang und Barbara wirklich sind anerkannt. Und die haben sich wahnsinnig für uns mitgefreut. Und ich glaube, wir haben uns einfach betrunken an dem Abend.
Viele kennen diese Namen nicht. Deswegen sage ich ganz kurz, wie gesagt, Wang war Direktor vom Deutschen Architekturmuseum und hat ja sein eigenes Büro hier in Berlin. Und Jürgen Meyer H. sitzt auch hier in Berlin, hat in Karlsruhe unter anderem eine Mensa gebaut und eine spektakuläre Installation zum Stadtjubiläum im vergangenen Jahr entworfen, die damals direkt vor dem Schloss stand. 175 Meter hoch, 50 Stockwerke, 700 bis 800 Zimmer. How soon is now? Wann soll das fertig werden?
Wir sind voll dran im Moment, aber wir arbeiten dran, wir entwickeln das weiter. Im Moment kann man die Unterlagen einsehen, also den Bebauungsplan einsehen. Diese Einsicht läuft demnächst ab, und wenn alles gut geht, werden wir dann im neuen Jahr den Bauantrag einreichen, und dann wann tatsächlich Spatenstich ist, weiß ich nicht.
Das heißt, Sie sind schon so weit, dass Sie den Bautrag einreichen?
Nein, noch nicht so weit. Nein, wir sind halt. Aber es ist immerhin so, dass es nicht liegen geblieben ist. Also es ist ja auch schon wieder 2 Jahre her, dass wir den Wettbewerb gewonnen haben. Und das heißt ja gar nichts, einen Wettbewerb zu gewinnen. Wir haben viele Wettbewerbe gewonnen, die nie gebaut worden sind. Und das, also bevor der Bagger nicht auf der Baustelle ist, glaube ich an gar nichts.
Aber Sie haben ja eine interne
Planung. Aber wir haben regelmäßig Termine mit unserem Bauherrn. Und
der geht doch wahrscheinlich auch schon ans Marketing. Die Zimmer werden doch schon verkauft, vermietet, verpachtet, wenn der Bau noch gar nicht steht. Nee,
das sind die noch nicht dran. Aber nicht. Nee, die wollen das ja auch selbst betreiben. Also das, da gibt, und das ist ja ein Riesengebiet. Da gibt es noch ein Bürogebäude und ein Parkhaus dabei, ein riesengroßes Atrium. Und dann gibt es dahinter noch eine große Messehalle oder ein Ballroom, der da entstehen soll.
Das ist eigentlich eine halbe Stadt. Wann ist Now?
Now mit dem Baubeginn ist hoffentlich nächstes Jahr.
Und dann rechnet man in der Regel 2 Jahre Bauzeit. Wie schafft ein Büro eine solch große Bauaufgabe neben den vielen anderen? Wie viele Mitarbeiter sind Sie mittlerweile?
Wir sind 70. Und also 70 insgesamt.
Sie haben dafür aber kräftig aufstocken müssen, nehme ich mal an.
Ein bisschen. Ja, wir haben ein paar aufgestockt. Aber wir haben, das ist einfach der Vorteil, wir haben dieses Büro wirklich halt jetzt schon lange und wir haben natürlich auch viele langjährige Mitarbeiter und da sitzen 2 Assoziierte dran, also die einfach uns in- und auswendig kennen und also wirklich Teil des Büros sind. Und es gibt aber auch Mitarbeiter, die wir dafür eingestellt haben. Aber wir wissen ja auch noch nicht wirklich, ob das kommt. Ich nehme schon an, dass das kommt. Aber wir hatten jetzt den großen Vorteil, dass wir relativ gut Vorlaufzeit hatten und deswegen nicht das von innerhalb von Sekunden das Büro aufblasen mussten. Das ist sehr gefährlich und das ist schwierig, wenn man dann diese Bauaufgaben bekommt, also wenn man so einen Wettbewerb gewinnt und dann plötzlich mal mit 20, 30 neuen Leuten arbeiten muss. Erstmal müssen sie die finden, das ist das Problem, und sie müssen es natürlich auch organisieren. Wobei das Organisieren und das Strukturieren würde ich uns durchaus mittlerweile zutrauen. Ich glaube, wir sind wirklich eine ziemlich professionelle, nicht Maschine, aber wir sind super professionell aufgestellt und wir wissen mittlerweile nach so vielen Jahren einfach auch, was wir können. Wir haben fantastische Partner auch außerhalb, also wir arbeiten wirklich immer mit den gleichen oder oftmals mit den gleichen Ingenieuren zusammen und also Haustechnikern und wie auch immer. Das sind einfach super gute Teams. Aber da haben Sie natürlich einen Punkt angesprochen, das ist ziemlich, also wenn Sie innerhalb von kürzester Zeit sowas aufblasen müssen und gute Leute finden müssen, ist das nicht leicht. Also dann muss man, die müssen sich ja auf das Büro, auf die Philosophie des Büros einstellen. Aber wie gesagt, da haben wir so gute Führungskräfte. Unsere Assoziierten sind wirklich so toll und die sind schon so lang dabei, über 15 Jahre. Die haben auch unser vollstes Vertrauen.
Weil wir gerade beim Nachwuchs sind, Sie lehren ja auch an der Hochschule.
Ja.
Wie steht es denn um den Architekturnachwuchs in Deutschland?
Um den steht es, glaube ich, ganz gut. Um den steht es gut. Ich bin ein bisschen, also die neue Generation ist einfach so ein bisschen anders drauf als wir, ne? Also das ist es. Aber die sind nicht nur in der Architektur anders drauf, die sind überall anders drauf. Also es ist schwieriger, wirklich neue Leute zu finden, die genauso brennen, wie wir das früher getan haben. Die machen alle ihre Elternzeit, finde ich auch okay. Aber es gibt ständig, will einer irgendeine Sonderkondition und wie auch immer. Aber vielleicht müssen wir da auch das Umdenken lernen. Aber es ist diese neue kommende Generation, und das ist auch im Studium so, die werfen sich nicht mehr so Hals über Kopf in eine Sache. Die sind zögernder und die haben andere Prioritäten. Und damit müssen wir wiederum lernen, mit umzugehen und uns darauf einzustellen. Und im Architekturstudium ist es einfach ebenso, dass sie sich, im Büro ist es schon auch fast genauso, aber sie müssen echt malochen. Also sie müssen wirklich so viel arbeiten, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und da sind einfach nicht alle wirklich willens, das zu tun. Aber wissen Sie, auf der anderen Seite, das ist wie immer. Wir haben viel unterrichtet, mein Mann und ich. Mein Mann unterrichtet regelmäßig in den USA. Wir werden jetzt im Herbst auch in Princeton unterrichten, also er hauptsächlich, und ich begleite ihn da manchmal. Und es ist immer das Gleiche. Sie haben eine Klasse von 10, Sie haben eine Klasse von 15, wir haben eine Klasse von 50 oder 60. 2, 3 sind Ausnahmeerscheinungen und der Rest ist halt auch dabei. Und so ist es, glaube ich, auch im normalen Leben.
Sie haben jetzt wieder von New York gesprochen. Sie bauen ja nicht nur in Berlin und in Deutschland. Sie haben ja jetzt gerade einen Bau realisieren können in London, bei der Londoner Serpentine Gallery, die unter Kunstfreunden höchstes Ansehen genießt. Die stellt vor allem moderne und zeitgenössische Kunst aus. Und seit dem Jahr 2000 lädt sie alljährlich Architekten aus aller Welt ein, um auf dem weitläufigen Gelände Pavillons zu realisieren, die dann einen Sommer stehen bleiben. Und wenn man sich diese Liste der Baukünstler ansieht, die dort gebaut haben, dann ist sie fast identisch mit der Liste derer, die auch den Pritzker-Preis erhalten haben. Frank Gehry, Zaha Hadid, Oskar Niemeyer, Alvaro Siza, Sanaa und viele andere. Unter anderem auch der hier in Berlin ansässige Künstler Olafur Eliasson, in diesem Jahr das dänische Büro Bjarke Ingels und Barco Leibinger. How soon is now? Just now angekommen, bei den Großen angekommen.
Ja, also ich muss jetzt schon fairerweise sagen, dass wir den Hauptpavillon, wie Sie es ja auch erwähnt haben, den hat Bjarke Ingels gebaut. Und das, also es gibt, und Julia Payton-Jones, die ist jetzt nicht mehr länger da, und Hans-Ulrich Obrist, die hatten eben dieses Jahr die Idee, noch ein paar Sommerhäuser mitzubauen. Und die sind auch weit kleiner als der Hauptpavillon und die stehen in dem Park. Das sind wie so kleine Follies, die da drin stehen. Und insofern, die sind natürlich auch wichtig, aber das Hauptaugenmerk ist schon auf dem Hauptpavillon. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schwäbische Bescheidenheit ist, aber das ist schon, das muss man, glaube ich, richtig stellen. Aber natürlich ist das, war das, hat uns das maßlos gefreut, also oder sehr gefreut, dabei zu sein, weil das einfach internationale Anerkennung ist. Und das ist schon das, was man da danach strebt man natürlich auch, oder? Das, klar, also das ist natürlich schon ein Ziel und ein Wunsch. Und wir sind ja auch international aufgestellt. Mein Mann kommt aus USA, wir haben in USA studiert. Wir unterrichten regelmäßig in Amerika, in England, wie auch immer. Natürlich möchte man auch die von außen wahrgenommen werden. Und das haben die. Die kamen nach Berlin und die haben sich unsere Arbeiten angeguckt und sie haben sich aber, und das ist einfach immer das Gute, die haben sich speziell für das Experimentelle in unserer Architektur interessiert. Und das Interessante ist, lustig ist, die kamen wegen dieser How Soon Is Now Ausstellung. Weil da hatten wir eine Installation, da ging es gar nicht um Architektur, da ging es wirklich um eine Installation. Wir haben ein großes Interesse an Material und wie können wir innovativ neu mit Materialien in der Architektur umgehen und denken. Das sieht man auch, wenn man unsere Arbeiten anschaut, dann fängt es zum Beispiel oft an mit, in Marrakesch haben wir einen Platz überspannt, das ist, sieht aus wie ein Webstuhl, das ist wirklich eine Kunstinstallation im Grunde genommen, das sind so einzelne Fäden und diese Überspannung erinnert aber eigentlich aus Dächer und aus dieser Überspannung wiederum wurde der Pavillon für die American Academy am Wannsee, also das ist das Dach geworden und so ist es auch mit dieser How Soon Is Now Ausstellung, da haben wir aus Kleiderbügeln, aus so gebogenen Drähten Säulen gebaut und die könnten natürlich sich auch wieder zu einer Fassade werden. Und das, deswegen kamen die und haben sich dieses, das haben wir dann zu einem Pavillon, in einem Pavillon umgebaut bei uns im Büro und das fanden die gut und wollten aber nicht das, sondern wollten eigentlich genau aber diesen experimentellen Ansatz verwirklicht und das haben wir dann dort umgesetzt. Und das ist das letztendlich, was einen dann, glaube ich, noch mehr freut, ist, dass outside of the box gedacht wird, dass jemand kommt und genau diesen Ansatz versteht und auch spürt vielleicht und nachempfinden kann und dann daraus das weiterentwickelt. Und dafür ist der Pavillon natürlich ein super Vehikel. Ne?
Also was Sie da in London gebaut haben, das sieht aus, wir müssen ja versuchen, ein Bild zu finden, als wenn Hobelspäne, ganz feine Hobelspäne aufgestellt worden sind an der Schmalseite und nebeneinander stehen. Es ist kein überdachtes Gebäude, es ist eines, ja, das eine Großplastik darstellt. Es ist kein Pavillon, es ist eine temporäre Architektur,
ja,
die wieder abgebaut
wird. Ja, im Oktober wird es abgebaut und vielleicht verkauft. Das ist eigentlich immer das Ziel, dass man diese Pavillons verkauft. In unserem Fall ist es eben ein Summerhouse. Aber klar, das ist ein Experiment. Das ist natürlich, ist der Regen drüber gegangen. Ich glaube, das sah im Juni vielleicht noch ein bisschen besser aus, als es im Moment aussieht. Die Menschen benutzen das aber, was natürlich fantastisch ist. Also ständig, man kann, das ist eigentlich wie so, wie Sie sagen, ein Dach aus Hobelspänen. So, eigentlich sind es wie so gewundene Schleifen aus Holz. Ja. Und das überspannt einen gewissen Raum und drunter kann man sitzen. Das sind so einzelne, die sind Nischen. Auch wieder so gebogene Schleifen und auf diesen, die werden aber dann zu solchen Sitznischen. Ja, und das, wie gesagt, das ist einfach eine fantastische Art, um gewisse Dinge auszuprobieren, weil sie natürlich nur temporär dastehen und nicht für die Dauer dastehen müssen. Aber letztendlich ist natürlich der Anspruch, das natürlich auch in eine Architektur zu übersetzen. Mhm. So wie uns das auch wirklich schon oftmals bei anderen Dingen gelungen ist. Aber das ist so ein ganz wichtiges Leitmotiv oder das sind so ganz wichtige Gedanken des Büros und das haben die verstanden und deswegen war das gut. Und ganz abgesehen davon war das natürlich auch eine tolle Erfahrung. Dieses, weil in so einem Kunstkontext wird ganz anders mit Architekten umgegangen. Die Künstler werden gefeiert. Also da werden sie wirklich gefeiert wie ein Künstler. Und da gab es, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, abends, am Abend der Eröffnung gab es eine Party bei Rogers, bei den Rogers. Und der Rogers hat das Centre Pompidou gebaut mit dem Renzo Piano. Ja, genau. Richard Rogers und Ruthie, die hatte dieses berühmte River Café und die haben ihre Tor und Tür geöffnet in ihrem viktorianischen Haus. Und da kam alle möglichen Menschen an und da war eine Band und da wurde, und der hat eine ganz fantastische Treppe in diesem Haus. Also, und dann mussten wir alle, also Bjarke Ingels, aber auch die anderen der Sommerhäuser, mussten uns da aufstellen und dann wurde eigentlich auf jeden Einzelnen eine Rede gehalten und wir wurden gefeiert. Und das ist, Das kennen sie nicht. Das kennt man in der Architektur nicht. Also in der Architektur haben sie Glück, wenn sie in einem Zeitungsartikel erwähnt werden, dass sie das Haus gebaut haben.
Wahrscheinlich viel Anlass gegeben zum Lachen, denn Sie haben eingangs gesagt, wenn Sie sich freuen, dann lachen Sie.
Ja. Aber ich lache auch, glaube ich, so relativ oft.
Eine Frage bleibt noch. Sie haben sehr, sehr viel gebaut. Für diejenigen, die jetzt nicht nach Berlin oder gar nach Korea reisen wollen, gibt es ein Bauwerk in Ditzing beispielsweise bei Trumpf oder es gibt das Stadthaus M1 in Freiburg, das Eingangsgebäude zum Quartier Vauban, das ja auch sehr bekannt ist, das Sie gebaut haben, an ganz schwieriger Stelle, unter ganz schwierigen, auch politischen Umständen dieses Gebäude realisiert. Und Sie haben hier in Berlin am Moritzplatz das Aufbauhaus erweitert. Da hatten Ihre Kollegen Clark und Kuhn schon gebaut und Sie haben dann einen ganz ruhigen Bau daneben gestellt, einen fast bescheidenen, und ein Kollege Architekturkritiker hat den Clark-Kuhn-Entwurf, eine Fanfare genannt, Ihren Anbau dann ebenfalls mit Musik verglichen, mit einer, die im Moderato-Stil daherkomme, vermutlich Chicago Jazz. Fühlen Sie sich da richtig beurteilt?
Ja, das war ein guter Artikel. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten und also es war ein Wettbewerb. Das war ein kleiner Wettbewerb von diesem privaten Bauherrn und dem Herrn Koch, der Familie Koch. Und wir haben halt damals gesagt, wir müssen die Lücke schließen. Also Clark und Kuhn hatte schon ein Stück gebaut und rechts davon ist dieses alte Zuhause aus der Jahrhundertwende, das Elsenhaus. Und das ist eine Lückenschließung und wir müssen irgendwie vermitteln. Also wir können hier nicht auftrumpfen. Und an der Stelle und der Kontext, der spielt ja bei unserer Architektur immer wirklich eine große Rolle. Wir setzen uns intensiv mit dem Kontext auseinander. Das ist übrigens auch ein Grund wahrscheinlich, warum die Dinge immer wieder anders aussehen, weil der Kontext natürlich immer wieder anders ist. Und dann haben wir uns eigentlich diese Lofts von den Tauts auch nochmal angeguckt. Und dann haben wir uns gesagt, eigentlich muss da so eine Art von Loft-Architektur hin an diese Stelle. Und deswegen gibt es auch diese großen Öffnungen in den Fassaden. Und es gibt im Innenraum gibt es ganz unterschiedliche Räume. Es ist eigentlich so eine Art von Hybrid. Also es gibt große, zweigeschossige, durchgesteckte Räume. Es gibt kleinere Büros. Und die Fassade, das Bild nach außen, muss das eigentlich nicht reflektieren, sondern muss eigentlich leisten, wieder auf diese flexiblen Räume zu reagieren. Und auf der anderen Seite war uns aber auch wirklich ein Anliegen, an der Stelle zu vermitteln zwischen diesem Neubau und diesem Altbau. Und deswegen ist das auch so zurückhaltend. Aber ich finde, ich mag das sehr gern. Es ist sehr ruhig, aber das ist auch völlig okay an der Stelle in der Stadt. Das braucht auch an der Stelle vom Moritzplatz, glaube ich, wirklich nichts anderes.
Ich glaube, eines zumindest ist deutlich geworden, wenn man Ihre Entwürfe oder die Bauten, die Sie realisiert haben, die das Büro Barco Leibinger realisiert hat, wenn man sie nebeneinander stellt, es gibt keine verbindende Handschrift. London sieht ganz anders aus als Korea. Am Wannsee sehen wir ein Gebäude, das an ein Glaspavillon von Mies van der Rohe, Edith Farnsworth, erinnert. Sie haben nur das Dach abgewandelt. Jetzt haben wir eben gehört, was am Moritzplatz in Berlin zu sehen ist. Und das Stadthaus M1 in Freiburg geht sehr auf den Ort ein. Mhm. Eine sehr sensible Studie dessen, was da im Quartier Vauban los ist. Ihre Architektur wurde ja mal, wir haben es gerade gesagt, mit Chicago Jazz verglichen. Was hört denn Regine Leibinger gerne für Musik?
Ich liebe klassische Musik. Ich mag das wahnsinnig. Ich gehe auch oft in die Philharmonie, nicht nur, weil das natürlich ein unglaublicher Raum ist, architektonischer Raum, der einen jedes Mal aufs Neue zutiefst berührt, wirklich jedes Mal aufs Neue. Also es ist natürlich schon so, dass die Musik ist eigentlich wie Architektur, aber also Architektur kann ja Ähnliches machen mit allem wie Musik, finde ich. Aber ich höre sehr gern klassische Musik und ich höre außerordentlich gern Bach. Das kommt jetzt nicht, weil ich aus der Familie Leibinger stamme, sondern das ist natürlich, oder es hat vielleicht auch was mit Prägung zu tun, aber ich höre wahnsinnig gern klassische Musik. Ist ein bisschen schwierig daheim, weil mein Mann, der hört jetzt gar nicht so viel klassische Musik und der geht zwar auch mit mir in die Philharmonie und auch zu den Festspielen, wenn das dann mal ansteht, aber der hört eher anderes Zeug, der ist eher hipper und zeitgenössischer drauf. Und meine Buben, wir haben zwei Söhne, die werden immer so traurig, wenn sie klassische Musik hören müssen. Insofern muss ich das auch mal ausstellen, aber eigentlich, wenn ich kann, dann höre ich das auch gerne im Auto. Und das hebt mich wirklich, ich finde es ganz wunderbar. Es macht ganz viel mit mir, ähnlich viel wie Architektur mit mir macht. Also Architektur macht auch immer noch, ich finde, also gute Architektur. Und deswegen ist es eigentlich auch schön, dass Sie das erwähnen mit der Musik. Das ist einfach in der Philharmonie so eine fantastische Mischung von unglaublichem Raum, wirklich, und was einem wirklich im Innersten berührt, wirklich im Innersten. Und wenn das noch gemischt wird mit einer oder zusammenkommt mit guter Musik oder mit Martha Argerich oder mit Pollini, ich meine, Einen schöneren Abend kann es eigentlich gar nicht geben, oder?